Ja, hallo, schönen guten Abend. Ja, vielen Dank vielleicht erstmal für die Einladung hierher nach Dresden. Wir freuen uns total hier zu sein und freuen uns, dass es offensichtlich ein Interesse gibt an unseren Projekten. Mein Name ist Ina, ich bin Teil vom Gesundheitskollektiv in Berlin. Uns gibt es seit 2014 als Gruppe und ich selbst bin seit 1,5 Jahren dabei. Bin selber Ärztin in der Weiterbildung aktuell noch und genau, gleich mal weiter.
Genau, mein Name ist Franzi. Ich bin aus dem Poliklinik Pferdekollektiv in Hamburg hier. Wir sind, wird auch Phil gleich noch genauer erzählen, auch aus dem Medibüro, also in Hamburg heißt das Medibüro, nicht Medinetz, sozusagen entstanden. Da haben wir uns so als Gruppe sozusagen auch schon so, also von da kennen wir uns auch und da sind wir dann sozusagen so, wir haben uns zusammengetan, um eben diese, dieses Projekt Poliklinik Vettel zu gründen. Das ist vor, ja, ich würde mal sagen so 2013 so ungefähr war da so sozusagen so der Startschuss. Und die Poliklinik ist jetzt seit über einem Jahr sozusagen schon, ja, hat ihre Arbeit sozusagen aufgenommen.
Ich hoffe, man hört mich. Genau, ich bin Phil aus Hamburg. Genau, vielleicht kurz zum Ablauf oder was wir uns hier vorgestellt haben mit unserer kleinen Präsentation. Wir dachten am Anfang, erzählen wir euch nochmal kurz so ein bisschen länger jetzt, wie wir zu der Idee gekommen sind eigentlich, diese Gesundheitszentren zu gründen und was so ein bisschen auch der theoretische Background war. Und im zweiten Teil gehen wir dann nochmal darauf ein, was das eigentlich praktisch heißt, was wir da machen oder was wir auch politisch vorhaben. Genau. Ja, wie Franz eben schon sagte, kam der Initiatorenkreis quasi aus dem Medibüro Hamburg. Das hat sich 1994 schon gegründet, damals so als Reaktion eigentlich auf die Asylrechtsverschärfung in Deutschland. Dadurch wurden halt viele Leute in die Illegalität quasi getrieben und waren nicht mehr versichert. Und da war das Medibüro dann eine Reaktion darauf, den Leuten halt solidarisch beizustehen und denen halt eine Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Und über die Jahre ist das halt gewachsen quasi. Und wir haben immer mehr Patientinnen versorgt, also zuletzt mehrere tausend im Jahr. Und dadurch haben wir uns einerseits sehr stark mit dem Gesundheitssystem an sich auseinandergesetzt. Also wie funktionieren eigentlich so die Wege, ne, die Strukturen, die Kommunikation zwischen jetzt ambulant, stationär und auch Nachsorge. Und außerdem aber auch mit krankmachenden Faktoren an sich. Also warum werden die Leute überhaupt krank? Ne? Und das war natürlich bei den Leuten ohne Versicherung oder ohne Papiere besonders krass. Also wie... Da haben wir sehr nah mitbekommen, was halt Lebensbedingungen bedeuten, ne, im Kontext von Gesundheit und Krankheit. Dass halt Leute, die irgendwie keinen sicheren Aufenthaltsstatus haben, keinen sicheren Job oder auch die, wo die Wohnverhältnisse nicht geklärt sind, halt viel anfälliger sind, halt krank zu werden. Und das war eigentlich so ein bisschen der Startpunkt, sich mit den sogenannten sozialen Determinanten von Gesundheit auseinanderzusetzen. Ist halt auch ein großes Theoriefeld, vor allen Dingen im angelsächsischen Raum. Da gibt es sehr viel Forschung dazu, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Aber das war so ein bisschen der Startpunkt, so ein bisschen weiter zu denken. Darüber hinaus waren halt im Medibüro natürlich auch viele Gesundheitsarbeiterinnen, also Leute aus der Pflege, aber auch Ärztinnen und Ärzte aktiv, die dann irgendwann in den Job kamen oder im Krankenhaus angefangen haben und da die Strukturen dann hautnah nochmal miterlebt haben und vor allen Dingen auch so die angefangen haben, sozusagen die Arbeitsbedingungen zu hinterfragen und aber auch sozusagen das, was sich im Gesundheitssystem gerade tut, also so die Ökonomisierung, das spricht die Privatisierung der Landeskrankenhäuser jetzt in Hamburg ganz speziell, aber auch im ambulanten Bereich sozusagen, was es heißt, als Ärztin oder Arzt zu wirtschaften zu müssen oder halt zum eigentlich ein kleines Unternehmertum dazu führen. Und ja, vor dem Hintergrund kam eigentlich die Idee auf, wir müssen da was anderes machen, ne? Wir müssen uns irgendwie irgendwie was überlegen und uns vor allem auch andere Projekte und Konzepte angucken. Und vielleicht noch ein Referenzpunkt, der hier noch auftaucht in der Aufzählung, das ist die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, die schon 1978 in Kasachstan im Alma Ata bei einer großen Konferenz die sogenannte Alma Ata-Deklaration verabschiedet hat und das Konzept Primary Healthcare entwickelt hat, was quasi aussagt, dass eigentlich eine Basisgesundheitsversorgung, die aus einer wohnortnahen Versorgung, die nicht nur aus Ärztinnen und Ärzten besteht, sondern vor allen Dingen auch aus Pflege und vor allen Dingen auch Gesundheitsförderung und Prävention, dass das eine gute Versorgung ist und das eigentlich fordert für alle Länder der Welt. Interessant ist, dass sich das vor allen Dingen in den ehemaligen Sowjetländern oder auch in Ostdeutschland durchgesetzt hat, teilweise dieses Konzept, und in den westlichen Ländern eigentlich so ein bisschen vernachlässigt wurde oder halt an halt anderen Konzepten festgehalten wurde. In Westdeutschland gab es ja diese doppelte Facharztschiene, die ja auch nach 89 sich quasi nicht durchgesetzt hat oder durchgesetzt wurde, sagen wir so. Und das ist auf jeden Fall was wir kritisieren oder wo wir denken, das müsste man anders organisieren. So. Genau. Dann gab es in Hamburg eine lange Phase, also so ab 2011 würde ich sagen, wo wir dann angefangen haben, uns tatsächlich ältere Projekte aus den 70ern und Projekte im europäischen Ausland uns anzugucken und die zu besuchen. Das heißt, wir waren zum Beispiel in Frankfurt, wo es mal so den Versuch gab, ein klassenloses Krankenhaus aufzubauen. Wir waren in Berlin und haben uns da so Gruppen, und in München haben uns da so Gruppenpraxen angeguckt. Also alles so entstanden in den 60er, 70er Jahren, wo es ja auch schon mal eine sehr starke linke oder progressive Gesundheitsbewegung gab. Und vielleicht dazu, es war auf jeden Fall sehr lehrreich, also viele von den Projekten, die bestehen auch nicht mehr so, ne, wie in den Anfängen. Also viele sind auch relativ schnell gescheitert an ganz verschiedenen oder mit ganz verschiedenen Ursachen, also teilweise aus finanziellen Gründen, teilweise aber auch, weil die Kollektivstrukturen nicht gehalten haben, teilweise weil es juristisch schwierig war, damals so Kollektivsachen im Gesundheitswesen überhaupt zu machen. Vielleicht noch kurz zum Namen in Hamburg. Also wir haben schon bewusst uns Poliklinik tatsächlich genannt, so ein bisschen halt auch als Referenz oder Würdigung sozusagen der Polikliniken in Ostdeutschland, so wie es in Hamburg ja so nicht gab, und so ein bisschen vielleicht auch als Provokation, weil wir schon dachten, dass sozusagen nach 90, dass sich das westliche System so durchgesetzt hat oder von den westlichen, vor allem von der KV und der Kassenärztlichen Vereinigung und den Westärzten auch so durchgesetzt wurde, dass das politisch eigentlich nicht, also eine krasse Landnahme war und so nicht richtig war, und dass eigentlich dieses integrierte Versorgungsmodell mit einer Interdisziplinarität und einer starken Pflege schon gut ist, auch wenn natürlich nicht alles, was die Polikliniken so gemacht haben, sozusagen so war, wie wir uns das vorstellen. Ne? Genau, andere Referenzpunkte oder andere Sachen, die wir uns noch angeguckt haben, waren in Belgien und in Österreich, in Graz, Stadtteil Gesundheitszentren, die relativ flächendeckend eigentlich und relativ erfolgreich sich so eine Nische erarbeitet haben und halt auch interdisziplinär und mit einem starken Fokus auf Gesundheitsförderung und soziale Ursachen von Gesundheit und Krankheit arbeiten. So, ich gehe da jetzt nicht so sehr ins Detail, aber da können wir vielleicht nachher wenn ihr Nachfragen habt, noch mehr darauf eingehen.
Kannst du gleich noch einen weitermachen? Genau, um das so mal so ein bisschen zu veranschaulichen, haben wir halt quasi das mal so bildlich für Hamburg einmal so aufgearbeitet. Und zwar ist das die so eine Ausschnitt aus der Karte von Hamburg. Und sozusagen, um das mal so ein bisschen erlebbarer zu machen, was halt wir da so anprangern sozusagen, ist, wenn man zum Beispiel hier in Blankenese, das ist ein relativ reicher Stadtteil in Hamburg, wenn man da jetzt zum Beispiel in die S-Bahn steigen würde und halt so die ungefähr 30-minütige S-Bahnfahrt halt auf die Veddel, da wo wir jetzt dieses Stadtteilgesundheitszentrum eröffnet haben, wenn man diese 30 Minuten mal so fahren würde, dann verringert sich halt die Lebenserwartung um 10 Jahre. Das ist halt aus der Gesundheitsberichterstattung vom Robert-Koch-Institut auch hervorgegangen. Und gleichzeitig auf dieser Fahrt sozusagen erhöht sich halt die Krankheitsrate für chronische und psychische Erkrankungen zum Beispiel. Und das ist halt einfach, um das nochmal so ein bisschen bildlich sozusagen darzustellen. Genau, das Ganze ist halt auch für andere Großstädte übertragbar. Also weltweit kann man sozusagen von so geteilten Städten auch sprechen, dass innerhalb von den Städten es halt extrem große Unterschiede gibt. In Glasgow gab es mal so eine Studie, da sind das sogar 20 Jahre in der Lebenserwartung. Und das führt uns sozusagen zu diesen sozialen Determinanten von Gesundheit, also was an Verhältnissen, was an den Verhältnissen sozusagen über Gesundheit oder Krankheit bestimmt. Und das sind halt zum Beispiel sowas wie sozioökonomischer Status, welche Bildung jemand hat, woher, also die Herkunft, Geschlecht, aber auch eben, ob jemand von Rassismus oder Diskriminierung betroffen ist. Und das wurde zum Beispiel eben von einer Gruppe um Michael Marmot in England auch erforscht, in der sogenannten Whitehall Study, die relativ bekannt ist. Und da wurde eben der direkte Zusammenhang zwischen Einkommen und Krankheitsrate oder eben auch Lebenserwartung erforscht. Und da hat sich eben so ein sozialer Gradient auch gezeigt, also dass es wirklich je höher das Einkommen sozusagen, desto besser die Gesundheit. Und genau, dass eben auch die die Gesundheit eben nur zu ein Drittel von individuellen Faktoren abhängig ist und zu zwei Dritteln eben von den Verhältnissen, in denen jemand lebt. Dieses Konzept ist eben kaum in der medizinischen Regelversorgung in Deutschland, wird das kaum widergespiegelt. Und deshalb wollen wir halt den Fokus eher auf Verhältnisprävention statt auf Verhaltensprävention lenken. Also das heißt, mehr darauf abzielen, zum Beispiel soziale Ungleichheit abzubauen, anstatt Anti-Raucher-Kampagnen oder Kampagnen für mehr Bewegung ins Leben zu rufen.
Willst du noch was zu dem letzten Punkt? Ja, genau. Also vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Punkt an sich. Ne? Also im Moment ist ja also gerade wenn man sich jetzt die primärmedizinische Versorgung, so Hausärztinnen und Hausärzte anguckt, dann kommt das Thema Gesellschaft ja eigentlich gar nicht vor. Ne? Also es geht, wenn dann überhaupt, ums individuelle Verhalten, also sowas, so man soll abnehmen oder halt mehr Wellness machen, weniger Stress haben oder sich halt besser ernähren. Es geht halt immer um das individuelle Verhalten und gesellschaftliche Faktoren, die krank oder gesund machen, kommen halt gar nicht vor. So, und das ist eigentlich das, was Michael Marmot und diese Kommission der sozialen Determinanten von Gesundheit bei der WHO, die fordern eigentlich schon lange, dass es da, oder im angelsächsischen Raum, da wo Michael Marmot auch herkommt, da gibt es viel mehr Konzepte dazu und da ist Public Health ja auch an sich viel, viel mehr Thema als in Deutschland, was natürlich auch mit der deutschen Geschichte zu tun hat, also das muss man dazu nochmal sagen, dass ja die staatliche Gesundheit, die Gesundheitsämter auch im Nationalsozialismus eine, eine sehr krasse Rolle gespielt haben. Und genau. Nichtsdestotrotz ist natürlich Michael Marmot oder auch die WHO gehen natürlich nicht so weit zu sagen, wir brauchen eigentlich ein komplett anderes Wirtschaftssystem oder so, ne, sondern die fordern eigentlich so sozialstaatliche Reformen, sag ich mal, oder eine gewisse Umverteilung. So, ne? Und deswegen haben wir den letzten Punkt nochmal aufgeführt, das ist eine Bewegung oder eine Theorie, die eher aus den lateinamerikanischen Ländern kommt und leider auch bei uns noch nicht so richtig angekommen ist. Das hängt damit zusammen, dass sie leider sehr viel auf Spanisch publizieren und da relativ wenig übersetzt wird. Das ist aber quasi die Sozialmedizin oder Sozialepidemiologie, genau, eben aus mehreren lateinamerikanischen Ländern. Und die sprechen nicht so sehr von sozialen Determinanten von Gesundheit, sondern von der sozialen Determination von Gesundheit und betonen halt nochmal mehr, dass sozusagen diese sozialen Determinanten auch aus bestimmten Machtverhältnissen quasi heraus entstehen. Ne? Und das ist eigentlich sehr viel um sozusagen Macht und Gesellschaftssystem an sich geht. Ne? Und die sind, also wenn man es direkt sagen will, wesentlich revolutionärer und fordern eigentlich mit ihrer, oder sagen halt, dass es nur eine, oder die gesundheitliche Ungleichheit eigentlich nur abgebaut werden kann, wenn sozusagen die kapitalistische Wirtschaft auch abgeschafft wird. Und da sind halt so zwei wesentliche Namen, die viel publizieren dazu, Breil und Navarro.
Genau, das ist nochmal einfach eine Grafik, die das nochmal veranschaulichen soll. Die ist entstanden im Zuge von einer Ausstellung, die wir in Berlin-Neukölln im Kiez, wo wir unser Gesundheitszentrum eröffnen werden oder möchten, die wir dort ausgestellt haben. Und diese Ausstellung hat halt nochmal sozusagen die sozialen Determinanten von Gesundheit in den Blick genommen. Und das zeigt jetzt einfach nochmal in einem kleinen Tortendiagramm sozusagen dieses Verhältnis. Ne? Also ein Drittel deines gesundheitlichen Zustandes sind halt bedingt hier blau hinterlegt durch individuelle Verhaltensweisen, sowas wie Ernährung, Alkohol, Zigaretten, wenig Sport. Und der Großteil, also das ganze gelbe Areal, ist halt, sind halt die Verhältnisse, die halt deinen gesundheitlichen Zustand mit Bedingungen, sowas wie Jobcenter, Wohnen, ne? Wohnverhältnisse, Lärm, Armut, Stress, Rassismus, sowas oder der dicke Chef da unten. Genau.
Achso, genau. Genau, das ist jetzt eigentlich schon die Poliklinik in Hamburg. Also genau, wir haben da jetzt Anfang des Jahres eigentlich aufgemacht, ne? Und wie kam das? Also wir haben relativ lange überlegt, okay, wo macht es eigentlich Sinn, so ein Stadtteilgesundheitszentrum aufzumachen? Und eigentlich muss man natürlich sagen, fordern wir, dass das überall in jedem Stadtteil passieren sollte und also gar nicht so sehr unbedingt in nicht so privilegierten Stadtteilen, mehr als in reicheren Stadtteilen oder so, weil dieser Gradient, den Franz ja beschrieben hat, der trifft ja sozusagen eigentlich auf alle Einkommensgruppen zu. Ne? Also selbst zwischen dem sogenannten Mittelstand und der reichen Bourgeoisie, also gibt es einen krassen Lebensunterschied. Ne? Also sowohl in der Lebenserwartung als auch im Krankheitszustand vorher. So, ne? Und dann haben wir uns halt mehrere Stadtteile in Hamburg angeguckt und überlegt, okay, wo macht das Sinn? Und letzten Endes sind wir dann auf der Veddel gelandet, was eine kleine Hamburger Elbinsel ist quasi, ein alter Arbeiterinnenstadtteil, der so um die Jahrhundert, während der 19. und 20. Jahrhundert quasi gebaut wurde für die Hafenarbeiterinnen. Und da gibt es halt eine krasse medizinische Unterversorgung. Also da kam halt eine Allgemeinärztin auf tatsächlich 5000 Bewohnerinnen. Und da gab es halt einfach einen Bedarf, dass da mehr Versorgung hinkommt. Und so kam das, dass wir dann da relativ günstig so halt sowohl eine sozusagen einen Raum gefunden haben, als auch einen Kassenarztsitz erstmal. Ne? Also wir haben da eine Sonderzulassung beantragt und halt gesagt, argumentiert bei der Kassenärztlichen Vereinigung, hier gibt es eine Unterversorgung. Und dann, der ist tatsächlich durchgegangen, was relativ selten passiert, und haben dann da so einen Kassenarztsitz bekommen. Also normalerweise muss man den ja kaufen, ein relativ kompliziertes Prinzip. Und genau, das war so ein bisschen der Startpunkt. Und genau, was machen wir da jetzt eigentlich? Wir haben da, wie gesagt, eine ganz normale Hausarztärztin-Praxis mit mittlerweile zwei Allgemeinmedizinern. Wir haben eine Sozial- und Rechtsberatung, die von so einem Kollektiv betrieben wird, also von mehreren Leuten, bisher noch ehrenamtlich. Und wo das Ziel ist, womit wir jetzt auch schon begonnen haben, halt so eine Kollektivberatung daraus zu machen, also so eine Art Beratungscafé, wo halt Leute sich so ein bisschen auch gegenseitig beraten können. Darüber hinaus gibt es eine psychologische Beratung und eine Refugee Law Clinic, also eine Rechtsberatung für Geflüchtete. Und so ein bisschen der Kern des Projekts sollen ja eigentlich die sogenannten Präventionsprojekte sein, wo wir halt sozusagen die sozialen Verhältnisse, die gesund und krank machen, thematisieren und eigentlich kollektiv mit dem Viertel, mit den Leuten im Viertel, die bearbeiten wollen. Ne? Also schon so in Richtung in gewisser Weise eine Organisierung um bestimmte Widersprüche herum. Also sei es Mieten oder Schimmel in den Häusern oder Grünflächen oder halt auch Arbeitsbedingungen oder Rassismus, Diskriminierung, sowas. Da haben wir jetzt zwei, drei Projekte seit Anfang des Jahres gemacht. Vielleicht exemplarisch eins der, was ich sagen würde, so oder was am erfolgreichsten läuft, das ist tatsächlich ein Projekt zum Thema Diskriminierung und Rassismus, wo wir mit eigentlich allen Akteuren im Stadtteil eine Antidiskriminierungsschulung gemacht haben. Und das Ziel so ein bisschen ist, eigentlich eine Vereinbarung oder eine Charta des Viertels, eine Antirassismus-Charta zu entwickeln und die dann sozusagen alle Akteure und wichtigen Institutionen unterschreiben, und dass sozusagen wir so dieses Thema mehr und mehr setzen und da auch eine Anlaufstelle schaffen, um damit irgendwie offensiv umzugehen. So, weil es ist ein Riesenthema auf der Paddel, und genau. Ja, das vielleicht so ein bisschen, um den Unterschied zu machen zu einer Sozialarbeit, würde ich sagen, die zu einer eher staatlichen Sozialarbeit, die vielleicht so ein bisschen befriedend wirkt oder so. Also unser Ziel ist schon sozusagen, Widersprüche in der Gesellschaft offensiv aufzugreifen und vor allen Dingen auch kollektive Lösungen irgendwie zu erarbeiten. Ne? Also in Zeiten der gesellschaftlichen Polarisierung, wo es vielleicht auch einen Rechtsruck gibt, ne, wo die AfD stärker wirkt, war halt unser Ausgangspunkt auch zu sagen, ja, wir brauchen offensive sozusagen soziale Projekte, die von links, die halt auch offensiv politisch auftreten, die halt Basisarbeit machen, die halt Leuten sozusagen im Viertel aufzeigen, dass es solidarische Lösungen gibt für Probleme, dass man halt gemeinsam Sachen erkämpfen kann und dass man sozusagen auch Hilfen im Alltag oder auch so eine Gesundheitsversorgung, Rechtsberatung, dass man das sozusagen solidarisch organisieren kann. Und genau. Ja, die Vision ist, dass wir mit diesem Stadtteilgesundheitszentrum irgendwie ein Modell entwickeln, was halt übertragbar ist, ne, was so ein bisschen vielleicht auch einer Ökonomisierung oder halt einer Inwertsetzung des ambulanten Gesundheitsbereichs was entgegensetzt. Also das Ziel wäre halt ein medizinisches Versorgungszentrum, was halt so ein bisschen eigentlich sowas ist wie eine Poliklinik, ne, wie die historischen Polikliniken im Osten, nur unter einem anderen Namen halt seit 2004, glaube ich, wieder zugelassen, dass sowas zu gründen und dafür eine Trägerschaft zu finden, die halt so solidarisch funktioniert. Ne? Ob das jetzt eine Sozialgenossenschaft ist oder eine GmbH, die so ähnlich funktioniert wie das Mietshäuser-Syndikat, dass halt irgendwie festgeschrieben wird, dass Profite, die da gemacht werden, wieder in neue Projekte fließen oder so. Das ist noch nicht, da sind wir noch, das ist noch Zukunftsmusik, aber das ist eigentlich so ein bisschen das Ziel, ne? Dass wir halt tatsächlich so eine Bewegung schaffen, mehr Zentren schaffen und letzten Endes so ein bisschen den ambulanten Bereich wieder in Richtung Solidarsystem drängen. Genau. Und deswegen, genau, es gibt ein Schwesterprojekt, habt ihr ja schon gehört, und wir freuen uns total, wenn sich Gruppen woanders gründen. Und
genau, also Ziel ist es, irgendwie ein flächendeckendes Polikliniknetz sozusagen zu entwerfen. Wir sind sozusagen die Poliklinik 2, wir sind das Gesundheitskollektiv in Berlin, sind seit 2014 ein eingetragener Verein und sind 20, mittlerweile vielleicht sogar knapp 30 Personen, die in einer Kollektivstruktur gerade arbeiten. Sind aktuell noch in der Projektplanungsphase, also wir haben noch kein Zentrum als Ort und sind eben dabei, gerade sozusagen unser Zentrum zu planen und im Kiez schon mal anzukommen. Wir haben so ganz unterschiedliche berufliche und auch politische Hintergründe, sind hier oben von Geisteswissenschaftlerin, Gesundheitswissenschaftlerin, Sozialarbeiterin, Pflege, und leider auch einen großen sozusagen Ärztinnen-Überhang, muss man sagen. Genau, arbeiten als Kollektiv nach basisdemokratischen Prinzipien in verschiedenen thematischen AGs, das seht ihr später noch, und haben jetzt sozusagen für die Projektplanungsphase eine Projektfinanzierung von einer Industriestiftung, von der Robert-Bosch-Stiftung, die sozusagen innovative Gesundheitsprojekte fördern. Das nennt sich PORT, das steht für patientenorientierte Langzeitversorgung. Genau. Das kurz zu dem Kiez, wo wir landen werden. Das ist der sogenannte Räuberkiez und der Flughafenkiez in Neukölln. Das ist ein Viertel mit insgesamt ca. 20.000 Einwohnerinnen und ein Viertel, was im Berliner Vergleich sozusagen schon sehr prekär aufgestellt ist, also mit einer überdurchschnittlichen Erwerbslosigkeit, einer hohen Quote an Transferleistungen für Kinder, Altersarmut und vor allen Dingen eben im Räuberkiez, auch das geprägt hat durch sehr einfache Wohnlagen, Sozialwohnungen, aber auch dort rasant steigende Mieten und eine krasse Überbelegung von Wohnfläche. Und es gibt so ein Gesundheitsservi in Berlin, wo die verschiedenen Stadtteile oder Lebensräume, heißt es darin, angeschaut werden und der Gesundheitszustand sozusagen erfasst wird. Und da schneidet Neukölln zusammen mit Mitte eigentlich am schlechtesten ab. Und da wird halt aufgezeigt, dass sozusagen die Sterblichkeit die zweithöchste ist. Also ein krasser Unterschied auch an Lebenserwartung innerhalb dieser Stadt existiert, ähnlich in Hamburg. Hohe Rate an Sucht und psychischen Erkrankungen, höchste Säuglingssterblichkeitsrate und genau, sind so ein paar ganz krasse Indikatoren, die sozusagen wieder auch den Zusammenhang zwischen sozialen Gradienten und Gesundheitszustand auch innerhalb der Stadt sozusagen aufzeigen. Gleichzeitig gibt es auch im Räuberkiez eine medizinische Unterversorgung, die ist nicht ganz so krass wie auf der Veddel, also es gibt schon wesentlich mehr Ärzte, aber in Berliner Vergleich, trotzdem vor allem in der Allgemeinmedizin, Pädiatrie und Psychiatrie eine Unterversorgung. Aber nicht so krass, dass wir wahrscheinlich keine Sonderzulassung kriegen werden. Genau. Das ist so ein bisschen die Idee, die wir haben, wie wir dieses Zentrum aufstellen wollen inhaltlich. Grundsätzlich wollen wir dieses Zentrum halt partizipativ gestalten und als Ort, wo sozusagen von und für die Bevölkerung im Kiez sozusagen, die sozusagen durch ihre Bedarf und Bedürfnisse auch ein bisschen das Angebot des Zentrums natürlich gestalten sollen. Und darauf aufbauen wollen wir sozusagen vier inhaltliche Säulen. Das ist zum einen eben eine primärmedizinische Versorgung, voraussichtlich ein allgemein medizinischer Kassenarztsitz und ein Kinderarzt, der dort sitzen wird. Und zudem stellen wir es eigentlich vor, dort sozusagen natürlich interprofessioneller auch nochmal zu arbeiten, auch mit einer Physiotherapie im Zentrum, ausgebildeten Pflegekräften und gleichzeitig natürlich auch Sozial- und Rechtsberatung mit zu integrieren. Und zudem gibt es einige Psychotherapeutinnen in der Gruppe, die auch dort gerne arbeiten möchten. In der primärmedizinischen Versorgung wäre es uns halt wichtig, sozusagen zu versuchen, auch über so eine primäre Krankheits- und Symptombehandlung hinaus zu identifizieren, also welche Lebensbedingungen, welche Umstände stehen eigentlich unseren sozusagen Patientinnen auch für ein gesundes Leben im Wege, also auch so eine Umfeldanalyse zu betreiben über die Lebensbedingungen im Kiez. Die zweite Säule ist die Gemeinwesenarbeit und Gesundheitsförderung. Da ist es sozusagen das Ziel, in den Stadtteil hineinzuwirken und zu gucken, wie kann man eigentlich Gesundheitsförderungsprojekte im Kiez integrieren, also gesundheitsförderliche Bedingungen im Stadtteil schaffen. Das soll sozusagen lebensweltlich orientiert sein, also sich ausrichten sozusagen am Setting im Kiez, an den Orten, wo Menschen halt leben, arbeiten und irgendwie zusammenkommen. Und da ist halt eben auch dieses Prinzip von sozialen Determinanten, die halt irgendwie Thema sein sollen halt wichtig, und zu gucken, wie kann man da eigentlich auch Veränderungen anstoßen, was Phil halt meinte, ne, zu gucken, wie kann man auch an der Frage von Gesundheit oder diese Frage auch wieder politisch formulieren und zu gucken, wie können eigentlich Selbstorganisationsprozesse aussehen. Wir sind gerade jetzt dabei, so eine mobile Gesundheitsberatung im Kiez loszuschicken und zu gucken, was sind eigentlich so die Bedarfe und die Themen im Kiez, die wir erstmal mitnehmen können. Haben begonnen, uns mit den Akteurinnen im Kiez zu vernetzen und da so Fokusgruppeninterviews gemacht, um zu gucken, wen gibt es eigentlich schon im Kiez, weil wir müssen ja nicht das Rad neu erfinden. Es gibt ganz viele Angebote und so weiter auch schon, die schon bestehen. Wir wollen ja keine Parallelstruktur sozusagen schaffen, sondern natürlich auch gucken, was gibt es im Kiez und was ist überhaupt der Bedarf. Genau. Die dritte Säule ist Beratung. Da geht es sozusagen um Sozialberatung, Rechtsberatung auch zu gucken, wie man sich vernetzt mit anderen Beratungsangeboten, die im Kiez bereits bestehen. Die Vorstellung ist, dass es Selbsthilfegruppen geben könnte, perspektivisch im Kiez, die auch so ein bisschen Peer-to-Peer-Beratung machen, also Betroffene beraten andere Betroffene und auch so einen interprofessionellen Austausch um diese Frage zwischen Betroffenen, Angehörigen und Professionelleren sozusagen herzustellen. Die vierte Säule ist sozusagen Forschung. Da ist es so, dass wir jetzt erste Forschungsprojekte sozusagen im Kiez anpeilen. Also wir wollen so eine Stadtteilbedarfserhebung machen, beziehungsweise eine Erhebung über die gesundheitliche Ausgangslage in Neukölln nochmal durchführen und gucken, was sind eigentlich die Ausgangslagen und die sozusagen sozialen Verhältnisse, die eigentlich eine Rolle spielen. Wollen natürlich irgendwie in diesem Forschungsprozess halt Anwohnerinnen auch mit einbinden, also Konzepte von partizipativer Forschung versuchen umzusetzen. Es gibt so ein Beispiel aus Belgien, wo es eben diese wo es solche Praxen gibt, das heißt Médecin pour le Peuple. Und dort gibt es so ein ganz prominentes Beispiel, wie so eine Forschung ausgehend von so einem Gesundheitszentrum irgendwie interessant und erfolgreich sein kann und Veränderungen auch anstoßen kann. Da wurde in der Praxis nämlich irgendwie festgestellt, dass es in einem bestimmten Einzugsgebiet von dieser Praxis halt überdurchschnittlich viele Patientinnen und auch Kinder mit Atemwegserkrankungen gab. Und Die Menschen am Zentrum haben sich das nochmal angeguckt und haben gemerkt, so, das sind alles sozusagen Familien, die rund um so einen Autobahnring gewohnt haben. Und ausgehend von diesen sozusagen Daten wurde halt sozusagen eine Kampagne im Stadtteil organisiert und sozusagen politisch Druck aufgebaut, um sozusagen die Luftverschmutzung sozusagen dazu vermindern. Und die haben das sozusagen erfolgreich durchgesetzt, dass dort Verbesserungen erzielt wurden. Ich weiß gar nicht, ob dieser Autobahnzubringer irgendwie umgebaut wurde, aber auf jeden Fall war es halt so, dass davon ausgehend tatsächlich so eine Organisation und so eine Kampagne irgendwie gestartet ist. Ja. Vielleicht ganz kurz noch, also wir sind noch in der Projektplanung und das ist alles noch so ein bisschen Zukunftsmusik. Wir werden auf einem Gelände in Neukölln in einem Projekt, was, ein, was eine Baugenossenschaft ist, mit einziehen können, wo ein Neubau entsteht auf einem Areal und voraussichtlich 2019 da einziehen können. Das sind nochmal so ein paar Impressionen einfach von unserer Arbeit. Jetzt sozusagen bis zur Zentrumseröffnung, also wir versuchen in den Kiez zu gehen und uns zu vernetzen erstmal mit den Akteuren, die es dort gibt. Wir haben so eine Ausstellung eben zu sozialen Determinanten mit so einem Feuerwehrauto gemacht und verschiedene Projekte so im Kiez mit so einem Märchentreff zum Beispiel, sind wir unten und genau. Vielleicht eine Sache noch, die vielleicht ganz interessant noch sein könnte. Wenn man sich diese Säulen anguckt und so ein bisschen die Vorstellung hat, wir wollen das alles unter einem Dach integrieren, wir wollen sozusagen ganzheitlich arbeiten, interprofessionell arbeiten, stehen wir gerade zumindest in Berlin vor der Hürde, dass wir das gerade ja ein bisschen größer planen, im Sinn von, wir hätten gern mehr Berufsgruppen auch von Anfang an im Zentrum. Und da gerade vor der Hürde stehen, dass man sozusagen sich Gedanken machen muss um eine Rechtsform, was Phil auch schon ein bisschen angesprochen hat, die sozusagen funktioniert im Gesundheitssystem hier. Denn man stößt halt an ganz viele Grenzen, also rechtlich-juristische Grenzen, weil halt Gesundheit sozusagen nach einem freien Markt organisiert sein muss und man ganz schnell halt, wenn man interdisziplinär Patientinnen behandelt, in so Gesetze und Korruptionsvorwürfe reinkommen. Ne? Also ein plastisches Beispiel wäre zum Beispiel ein Arzt und ein Physiotherapeut unter einem Dach in einer sozusagen gemeinsamen sozusagen in einem gemeinsamen Unternehmen letztlich, können nicht direkt ganz eng verzahnt arbeiten, weil sie sich dann formal sozusagen Patientinnen zuweisen würden. Ne? Und das ist natürlich aber ja unsere Wunschvorstellung auch, komplexere Patientinnen im Team sozusagen gemeinsam betreuen zu können. So, ne? Und das ist tatsächlich so ein bisschen noch eine große Hürde, ein großes Fragezeichen. Viele Leute spiegeln uns so zurück, dass es eigentlich solche integrierten Versorgungskonzepte bräuchte, aber da ist sozusagen noch viel Hirnschmalz gefragt, wie man das sozusagen verwirklichen kann. Genau.
Ja, beziehungsweise vielleicht noch zu dem Punkt. Also das wird schon erkannt, ne, dass das deutsche Gesundheitssystem da eben total veraltet ist, also was auch damit zusammenhängt, dass halt die Ärzte und Ärztinnenlobby so stark ist und das ganze System eigentlich ja auch vom Geldfluss her eigentlich auf Ärzte und Ärzte ausgelegt ist. Und da gibt es halt verschiedene Bestrebungen, das irgendwie zu verändern. Und gerade mit dem Präventionsgesetz jetzt, was es seit letztem Jahr gibt und auch mit so Innovationsfondsgeldern und eigentlich seit der rot-grünen Regierung und seit Ulla Schmidt als Gesundheitsministerin bricht das so ein bisschen auf, dass dieser Fokus auf die Ärzte und Ärzte und gleichzeitig ist es aber so, dass da eher so ein Markt entsteht, ne? Also dass halt größere Player da reingehen, also jetzt klar im Krankenhaussektor halt größere Konzerne, aber auch im ambulanten Bereich übernehmen halt eher so Ärzte-Netzwerke und es entstehen halt zunehmend so ökonomisch geführte MVZs, also medizinische Versorgungszentren und genau, also es ist halt nicht ganz klar oder beziehungsweise im Moment noch sehr, sehr offen, wohin das geht. So, ne? Und auf jeden Fall eine Zeit, wo viel passiert, wo irgendwie auch viel Geld im Umlauf ist, muss man sagen, und wo ich sagen würde, es liegt auf jeden Fall an uns, da auch was dem, der Ökonomisierung was entgegenzusetzen und da jetzt irgendwie ein anderes Konzept zu entwerfen. So. Genau, und die Utopien hatten wir ja schon angedeutet. Also jetzt konkret wäre das natürlich eine Politisierung der Medizin, was so ein bisschen der erste, also Medizin mit Marx und Engels jetzt ein bisschen, genau, bedeuten soll, dass man halt auch aus dem primärmedizinischen Setting, also aus der Interaktion Ärztin, Patientin, halt da auch bewusst die krankmachenden Faktoren benennt. So, das ist irgendwie auch eine Aufgabe, finde ich zumindest, der Medizin. Also halt dieser krasse Fakt, dass halt Leute 10 Jahre früher sterben als andere und vorher auch noch, die 20 Jahre vorher auch noch kränker sind. Ne? Also das allein sich mal vor Augen zu führen, das ist schon sehr krass. Und das unkommentiert zu lassen, quasi als Gesundheitsarbeiterin, finde ich auch sehr krass. Genau, und unsere Vision wäre halt dann halt, im Stadtteil halt auch die Leute, um das Thema Gesundheit so ein bisschen zu oder zusammenzubringen, ne? Und quasi einen Gesundheitsrat auch entstehen zu lassen. So, das ist was es auch in anderen Ländern teilweise schon gibt. Also gerade in den lateinamerikanischen Ländern wie Brasilien und Argentinien ist das sehr verbreitet, dass es halt ein großes Mitspracherecht gibt bei den sozialen Themen wie halt Gesundheit und Krankheit. Genau, das Poliklinik-Syndikat, was wir quasi gegründet haben, bisher mit Berlin und Hamburg, da wünschen wir uns natürlich, dass das irgendwie wächst und dass da mehr Gruppen dazukommen, gerade um da mehr politische Macht quasi auch zu entwickeln auf Bundesebene. Genau, das andere, 20-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich, soll natürlich, ist einfach auch nur so ein bisschen in den Raum oder so ein bisschen, soll nochmal deutlich machen, dass es halt eigentlich um, also wenn wir über Prävention und Gesundheitsförderung, wenn wir darüber reden, soll es, geht es eigentlich um eine Veränderung der Gesellschaft an sich. So. Genau.